Komm mal auf deinen 14 klar.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 47.
Drama Queens. Ich habe Aufnahme gedrückt, Iris, und diesmal läuft's. Egal, was passiert, wir fangen nicht nochmal von vorne an. Denn das haben wir diesmal wieder sehr oft gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Oh, okay, ja. Okay, es läuft.
Es läuft.
Ja, wir machen es jetzt einfach. Ja? Wir ziehen es durch.
Ja.
Okay. Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Mhm. Manchmal haben wir so Tage, da läuft halt nichts. Und heute ist einer dieser Tage. Ah, wir haben uns heute Morgen die Doku angeguckt. Doku?
Die Recherche.
Ja, den Beitrag von ZDF Magazin Royal über Finn Kliemann.
Genau.
Wir haben uns überlegt, dass wir nächste Woche mal eine Folge nicht über Finn Kliemann allein, sondern halt...
Couple of Gurus, haben wir gesagt.
Ja, weil es manchmal so ein bisschen was Sektenmäßiges hat, auch wie die Community jetzt darauf reagiert. In zwei Sätzen gesagt, die meisten von euch wissen, worüber wir sprechen, weil es ja ein riesen Shitstorm gerade ist, dass Finn Masken, er hat einen richtigen Maskenskandal. Also er ist ein bisschen der Jens Spahn der
Medienlandschaft.
Ja.
Und ich glaube, wer davon gar nichts mitbekommen hat, weil das wirklich eine laute Geschichte jetzt war, der hat auch noch nie von Finn Kliemann gehört. So ging es mir nämlich, weißt noch, als ich das erste Mal von ihm gehört habe und gesagt habe, hey, wer ist er denn? Da wurde mir schon geantwortet mit, hey, du kennst Finn Kliemann nicht, musst du. Den muss jeder kennen. So, und ich würde mich nicht wundern, wenn es immer noch Leute gibt, die sagen, ich kenne den, aber ich weiß nichts von dem. Weil das ist, ich fand einen Satz sehr gut in dieser ZDF Magazin Royal Sache. Nämlich den Satz, er ist ja eigentlich kein Mensch, sondern ein Gefühl. Und das ist wirklich ganz schwer zu greifen, was er für ein Gefühl ist. Und wenn man da nicht so gestrickt ist und sofort dazu sich positioniert und sagt, oh, das fühle ich voll, ich bin voll wie er, ich fühle die Stimme in seinen Songs, wenn man das nicht hat, dann ist das einfach ein Alien. Dann ist das so was völlig Fremdes. Und deswegen, wenn wir darüber jetzt hier schon im Intro so ein bisschen reden, ich glaube, man muss dann auch kurz sagen, wer er überhaupt ist, ne?
Ja, einfach, ich würde es ganz kurz halten, Influencer, der mit seinen Heimwerker-Videos auf YouTube groß geworden ist, ein Kliemannsland eröffnet hat, ist eigentlich echt ein richtig spannender Fall.
Ja.
Weil er jedes Mal so viele Projekte in einem Jahr gemacht hat. Und ich weiß, weißt du noch, Matthias, als er diese Masken rausgebracht hat, 2020, saß ich noch da und habe gemeint, Matthias, warum können wir sowas eigentlich nicht machen? Mhm. Weil ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, wie machen die Menschen das? Ja. Wie kriegen die das hin, diese fair produzierten Sachen und so super schnell und sofort haben sie eine Infrastruktur und sofort funktioniert alles?
Die Antwort lautet, ja, gar nicht.
Ja, es war alles gefaked halt, ne? Ja. Und dann, was ich so pervers an der ganzen Story finde, ist einfach, dass jemand das als PR-Nummer nutzt.
Mhm.
Und das kennen wir ja auch aus der Werbung. Wir kennen das so aus unserer Branche. Aber dass es jetzt auch dann so Leute sind, die mit Social Media groß werden, die wissen, wie das funktioniert, das ist halt so krass pervers an der ganzen Nummer.
Ja.
Das Schlimmste an dem Maskenskandal von Finn war ja nicht nur, dass er sie in Bangladesch hat produzieren lassen und so getan hat, als ob das fair produzierte Masken aus Portugal wären, mit denen er sehr viele Arbeitsplätze während der Pandemie gesichert hat.
Ja.
Sondern auch, dass er wusste, dass sehr viele Masken davon kaputt sind, 100.000. Und die hat er dann auch PR-wirksam an Flüchtlingscamps verschenkt, also gespendet.
Ja.
Und das ist einfach alles wahnsinnig pervers. Wir haben schon überlegt, wir wollen mal eine eigene Folge zu all solchen Stories machen.
Pass auf, wir machen das ja wirklich relativ selten, dass wir in einer Folge schon sagen, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Aber nutzen wir doch hier mal die Gelegenheit, wenn ihr für die nächste Folge uns schon Nachrichten schicken wollt. Weil ihr Erfahrungen gemacht habt mit Gurus, im egal welchem Sinne, ob es wirklich Gurus waren, weil ihr wirklich irgendwo in einer Sekte gelandet seid oder so, oder was Vergleichbares, sowas gibt es ja auch im Job, sowas gibt es sogar in Beziehungen, Leute, die euch, und das ist hier auch das Finn-Kliemann-Phänomen, dass man Menschen total begeistert und mitreißt durch eine Art, wo auch auf jeden Fall mit drin steckt, ich bin für das Gute, ich helfe, ich erhebe die Welt.
Mhm.
So.
Was mir heute so aufgefallen ist, ich habe mir dann nochmal so ein paar Finn-Kliman-Sachen angeguckt, auf LinkedIn, auf Instagram. Bin jetzt noch nicht so richtig in die Recherche rein, aber ganz oberflächlich ist mir die Sprache aufgefallen. Mhm. Also, dass man sich wirklich selber so hinstellt als Held.
Ja.
Und dann auch noch die ganze Zeit sagt, ja, wenn mal alle das so tun würden, dann hätten wir gar keine Probleme mehr auf der Welt. Und das ist alles so spannend, dazu müssen wir mal eine eigene Folge einfach machen.
Und das werden wir?
Die nächste.
Genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, während wir das so beschrieben haben, ne?
Mhm.
Tendieren wir selber manchmal in die Richtung? Weil wir kokettieren zumindest damit, ne? Dass wir eigentlich auch mal eine Sekte gründen müssten. Und alles, was wir über Kommunikation sagen, geht immer in Richtung, wir wollen es ja besser machen, wir wollen es ja konstruktiver. Laufen wir Gefahr, dass wir kleine Sektengurus sind?
Also ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich gerne Diktator, Sektenguru.
Richtig, nennst dich auch noch eure Exzellenz.
Genau, dass ich gerne eigentlich so ein Fake-Adel wäre.
Aber genau, ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir damit halt Späße machen. Also dass wir nie, ich würde nie und habe noch nie mich ernsthaft irgendwo hingestellt und gesagt, ich bin der Held, ich verbessere alles.
Oh mein Gott, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Meine Mutter würde mir auch sonst was erzählen, wenn ich das tun würde. Die würde sagen, du putzt jetzt die Küche.
Ja.
Ja.
Aber in der Geschichte, und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, komm, wir nehmen sie auch mit rein ins Intro, selbst wenn wir eine eigene Folge zu dieser ganzen Thematik nächstes Mal machen wollen, steckt eine super Überleitung in unser Thema von heute drin. Und zwar, dass das ein riesiges Drama ist. Egal, ob du zu den... Hat er auch wie bei Justin Bieber eigentlich Beliebers? Hat Finn Kliman irgendwie die Kliemänner oder so um sich herum? Gibt es einen Namen für die?
Weiß ich gar nicht. Sind es die Cleansies?
Das ist Cleansmann.
Was Kliman. Ich heute gelesen habe auf Twitter, was ich sehr lustig fand, das Finn-Finn-Dilemma, also Win-Win, ja. Finn-Finn, ja. Finde ich richtig gut.
Also, ob man ein Finner oder ein Loser ist, ob man dagegen oder dafür ist, ob man sich jetzt gerade das Maul über ihn zerreißt oder ob man sich gar nicht damit beschäftigen will, weil man so enttäuscht ist. In jedem Fall ist das mal wieder ein Drama. Johnny Depp, Amber Heard ist ein Dauerdrama. Alles ist gerade Drama.
Mhm.
Und in diesem Drama sind lauter Drama-Queens unterwegs. Das Thema.
Drama-Queens.
Hallo ihr beiden. Seitdem ich eure Story gesehen habe, frage ich mich, was ist eine Drama Queen? Ich habe es mir auch mal durchgelesen in Wikipedia, weil ich wurde als Jugendliche, als Teenager ganz oft als Drama Queen bezeichnet, weil ich immer geheult habe, wenn ich Ärger bekommen habe oder wenn ich angeschrien wurde. Aber nur, wenn es meine Eltern waren oder meine Lehrer, also Menschen, denen ich nicht einfach sagen konnte, ihr seid scheiße. Das geht mir auch heute noch so, auf der Arbeit leider auch ganz oft, wenn mein Chef mich wirklich anschreit oder ausrastet oder ja, ich mich nicht wehren kann, dass ich dann weine. Aber ich empfinde es nicht als Drama Queen, sondern als Hilflosigkeit. Von daher meine Frage, ist man dann schon eine Drama Queen, nur weil man bei manchen Situationen so reagiert?
Ich war ein bisschen überrascht, dass manche als Reaktion auf diese Story, nächste Folge wird Couple of Drama Queens sein, reagiert haben mit, was ist denn eigentlich eine Drama Queen? Ich habe gedacht, das wäre so ein Begriff wirklich, der total bekannt und selbstverständlich verwendet wird. Und dann habe ich mir gedacht, fangen wir mit der Nachricht an und ich frage dich direkt, Iris, ich gebe die Frage an dich. Ist sie eine Drama Queen? Und wenn nein, warum nicht?
Ist das so ein Shit-Move von dir gerade?
Nee.
Weil ich die Woche eine Drama-Queen war, dass du mich jetzt nochmal beantworten lassen möchtest, so als Erziehungsmaßnahme. Nein. Iris, erzähl doch mal, was ist eine Drama-Queen?
Nein, es ist mein jämmerlicher Versuch einer Moderation. Ich habe gedacht, so kommen wir doch.
Ich kenne dich, Matthias. Deine kleinen Shit-Moves bringst du sogar noch in eine Podcast-Folge rein. Ich weiß ganz genau, was du da gerade machst.
Nicht wahr. Stimmt nicht. Du unterstellst mir Sachen, die nicht korrekt sind.
Ich geb's zu, dass ich die Woche eine Drama Queen war. Aber Matthias, weil ich Hormone habe, weil ich verstanden habe, dass ich mehr Hormone als Verstand besitze.
Aber das hast du verstanden mit deinem Verstand.
Ja, aber es ist wirklich so. Ich kann in meinen Kalender reinschreiben, an welchem Tag ich wie drauf bin. Ich habe das komplett entschlüsselt bei mir. Okay. Ich weiß, an welchen Tagen ich aggressiv bin.
Willst du den veröffentlichen? Willst du im Outro vielleicht deine Daten für 22 durchgeben? Wann du Drama Queen bist?
Ich habe in meinem Kalender, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, Tage drin, wo ich weiß, keine Verträge unterschreiben.
Ja.
keine, oder wenn ich dann zum Beispiel Stress mit jemandem habe, dann weiß ich, okay, an den Tagen auf gar keinen Fall mich mit der Person irgendwie
auch nur beschäftigen.
Auch nur beschäftigen, ja. Oder irgendwie in Kontakt sein, weil das geht schlecht aus.
Hey, das ist aber gut. Also sich da so weit zu kennen, das ist schon die Lösung für eigentlich jedes Hormonproblem, dass man weiß, wann es passiert und dann sich halt zeitlich drumherum organisiert.
Haben das Männer auch?
Ja, klar.
Aber hast du das auch? Ich kann dir das auf den Tag genau sagen bei mir.
Ja, das habe ich natürlich weniger bei mir. Aber ich erinnere mich, dass da mal die Rede davon war, dass es das bei Männern auch zyklisch gibt. Ja.
Ich bin heute lieb.
Weiß.
Also nochmal zur Frage zurück, was eine Drama Queen ist, ne?
Erstmal nur die Frage, ob sie eine ist, weil sie weint, wenn sie sich hilflos fühlt. Ist das schon eine Drama Queen?
Na, ich kenne sie halt nicht, ne? Also, ja. Das ist jetzt ihre eigene Darstellung davon, ne? Aber objektiv kann ich das nicht sagen.
Sehr gute Antwort, das stimmt natürlich.
Ja. Die Frage ist ja, Matthias, wie weint sie? Macht sie einfach nur... Oder ist sie auf dem Boden und schreit und stampft und schreit, ich bin hilflos.
Das ist absolut perfekt, was du gerade sagst. Iris, das ist wirklich, das bringt so auf den Punkt. Eine Drama Queen benutzt ihre Gefühle und zeigt sie. Und das Ziel von diesem Zeigen und Benutzen der Gefühle ist Aufmerksamkeit. Es muss um mich gehen.
Man sagt doch auch immer, das hört man auch immer so bei Shootings und so, da ist immer more drama, baby.
Ja, genau. Na,
dass du so mehr davon zeigst, dass du mehr da reinbringst. Und das kann ja auch was Cooles haben, kann aber auch was ganz Schlimmes haben. Ich hatte Lust, mit dir die Folge Drama Queens zu machen, weil ich ganz, ganz, ganz oft die Frage aus der Community bekomme, wie macht ihr das mit eurer Beziehung? Wie kann das sein? Wie arbeitet ihr zusammen?
Ja.
Und jetzt haben wir hier unseren Finn-Kliman-Moment. Wir können jetzt so richtig uns als Helden positionieren, Matthias, wo wir uns einfach als die perfekte Beziehung bezeichnen.
Ja, wenn doch bloß alle ihre Beziehungen so gestalten würden wie du und ich, Iris, dann gäbe es keine Probleme mehr. Du und ich, wir sind das perfekte Paar, wir gehen durch dick und dünn. Das ist echte Liebe. Ein Podcast.
Und in Wirklichkeit funktionieren wir nur durch emotionale Erpressung.
Es ist lustig, wann es wahr ist.
Ja. Wir sind eigentlich richtig toxische Scheiße, Matthias. Nee, aber ich würde schon sagen, perfekt gibt's ja nicht in dem Sinne. Es gibt keine perfekten Beziehungen. Es gibt nicht die eine perfekte. Also das, was sich Menschen unter perfekt vorstellen, dass es nie Konflikte gibt, dass alles reibungslos ist und so weiter. Das ist totaler Schwachsinn. Ich glaube, sobald man an sowas glaubt, genauso wie man an Menschen glaubt, die pure Genies sind.
Ja.
Und die totale Helden sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe sowas nicht, glaub nicht an sowas.
Ja.
Und dann kommt dann so, wenn man nicht an sowas glaubt, dann kriegt man auch so eine Gelassenheit. Auch eine Gelassenheit für Fehlerkulturen.
Stimmt. Das ist gerade fast so ein bisschen, habe ich den Eindruck, eine Zusammenfassung einiger der letzten Folgen, die wir gemacht haben. Auch dieser Satz, den ich hier dann nochmal sagen würde in dem Kontext, nichts und niemand verdient Glorifizierung. Hat keinen Vorteil für irgendwas.
Ja. Aber zurück zur Drama Queen.
Ja.
Ich habe mir so viele Gedanken schon dazu gemacht, zu diesem Thema. Erstens, weil ich selber eine sehr gute Drama-Queen sein kann. Mein Bruder hört gerade den Podcast, der wird das bestätigen.
Da musst du gleich erzählen, warum.
Mein Bruder, das kann ich jetzt schon erzählen. Ja. Mein Bruder ist fantastisch. Er ist wirklich ein fantastischer Mensch.
Der verdient Glorifizierung.
Der verdient wirklich Glorifizierung. Held. Wie oft ich schon meinem Bruder heulend angerufen habe und komplett durchgedreht bin am Telefon. Und mein Bruder ist immer komplett ruhig geblieben, hat einfach diese ganze Show über sich ergehen lassen. Und wenn ich dann am Ende so gesagt habe, warum bleibst du so ruhig und warum und weshalb, hat er sich nicht mit reinziehen lassen, weil ich habe ja dann noch Bock auf Stress. Ne? Ich hatte immer Bock dann, dass er ihm irgendwas zu unterstellen oder so. Macht er nicht mit, ist er raus. Und dann am nächsten Tag rufe ich immer an, voller Reue. Und sag, hey, danke fürs Zuhören gestern und sorry und so und voll gut, wie du mit mir umgegangen bist. Und er so, ja, ich weiß, brauchst erstmal so dann deinen Abend und am nächsten Tag ist wieder alles gut.
Wow. Boah, du bestätigst gerade ein Kapitel, das ich vorbereitet habe, als eigentlich absolut frauenfeindliches Kapitel.
What? Nein,
ja, nicht
ich
meine...
bin keine Frauenfeindin.
Nee, das nicht, aber weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe einen Pickup-Artist gefunden, der heißt auch noch Don John. Und der erklärt, wie man mit Drama Queens umgeht. Und der sagt genau das, was du gerade gesagt hast.
Nein, nicht dein Ernst.
Der sagt genau diese Dinge.
Ja, aber der ist ein Arschloch, weil der das bei fremden Menschen sagt. Mein Bruder kennt mich seit 35 Jahren. Der hat Erfahrung mit mir. Der war ja nicht immer so. Er hat ja irgendwann mal hat er auch gelernt, wann ist es wirklich wichtig und wann nicht. Und wenn ich halt wegen einer totalen Kleinigkeit so ausart, zum Beispiel bei mir ist es manchmal so, wenn ich schon wegen irgendwas Angst habe und eine Herausforderung sehe und ich sehe da drin keine dornige Chance, ja,
ja.
sondern einfach nur richtig viel Arbeit und ich habe Schiss davor, dann weiß mein Bruder, dass ich komplett am Durchdrehen bin gerade, ja. Und dann weiß er, dass es jetzt überhaupt nichts bringt, sich damit reinziehen zu lassen oder das noch weiter zu untermauern.
Okay.
Weil das ist viel wichtiger ist, dass man dann auch am nächsten Tag schaut, wie geht's weiter.
Und jetzt stellt sich heraus, dein Bruder heißt Don John und macht Pickup Artist.
Eigentlich Pickup Artist.
Genau. Okay, an dem Punkt kurz zusammenfassend, was wir jetzt unter einer Drama Queen verstehen. Es ist eine Person, die... Wie der Name schon, Drama ist halt Handlung, aber im theatralischen Kontext, also auch gespielte Handlung, unangemessen, unverhältnismäßig große Gefühle hat und zwar mit der Intention, Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist kurz gesagt eine Drama Queen. Und ich glaube, ich würde, weil es hat sich jetzt einfach ergeben, gehen wir mal auf dieses Kapitel mit dem Don John. Ich will dir ein paar Soundbites, die ich, als ich mir das angehört habe, wie man seiner Meinung nach mit Frauen, die Drama Queens sind, umgehen soll. Die habe ich rausgepflückt und will mit dir darüber reden. Die sind nämlich heftig.
Okay.
Das ist nämlich die Kehrseite. Ja, wir sind jetzt, muss ich noch vorne wegschicken. Wir sind jetzt erstmal drauf gegangen, was eine Drama Queen ist. Und wir sind sofort auf der Seite, okay, wie gehen wir denn mit Leuten um, die so sind? Weil das ist anstrengend. Und das ist eine Herausforderung für uns. Aber hören wir uns mal an, was
Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach,
darüber sagt.
Warum macht eine Frau überhaupt Drama? Was ist der Sinn, dass eine Frau rumzickt, rumheult?
Diese Frage stellt er. Wir haben sie gerade beantwortet mit, es geht um Aufmerksamkeit. Die Psychologie sagt dazu auch, eine histrionische Persönlichkeit hat einfach auch eine Verletzung in der Kindheit üblicherweise, ein Defizit an Aufmerksamkeit und früh gelernt, okay, wenn ich Drama mache, dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit. Was denkst du, wie Don John die Frage beantwortet? Was will eine Frau, die rumzickt und rumheult, damit erreichen?
Ach, wahrscheinlich denkt er sich ja so Geld oder Geschenke oder Aufmerksamkeit von ihm.
Gute Idee. Sowas würden wahrscheinlich sehr viele aus der Werbung sagen, die halt auch wirklich das Geld haben, das dann so zu regeln. Ne? Zu sagen, ja, schenke ich ihr was und gut ist. Aber Pickup-Artists sind oft nicht Menschen, die in Geld schwimmen und sich damit dann kaufen wollen, was andere sich durch ehrliche Beziehungsarbeit verdienen.
Dann wird es um Kontrolle gehen.
Richtig, darum geht es ihnen. Er sagt, dass Frauen, die Drama-Queens sind, den Mann kontrollieren wollen. Und wegen folgender Formulierung dachte ich mir, da sprechen wir mal kurz drüber.
Mehr als nur Sex sollst du mit diesen Frauen nicht haben.
Ich werde mich da jetzt nicht drüber aufregen, Matthias.
Nee, du bist ja auch seiner Meinung. Ne?
Nein, aber mir tut Don John leid.
Ja, ich verstehe warum.
Der versucht halt Macht über Frauen zu haben, auch mit dieser ganzen Pickup-Artist-Nummer. Und ich höre richtig einen Jungen heraus, der völlig überfordert ist, der keine Ahnung von tiefen Bindungen hat. Und der sich dann so dagegen gestellt hat, dass er jetzt mit solchen komischen Ratschlägen kommt. Und wenn jemand sagt, dann solltest du dir nur Sex holen, dann das ist schon wieder so ein Machtding. Es geht hier nur um Macht die ganze Zeit. Und mein Problem ist jetzt, dass ich schon, das ist jetzt mein Arschloch-Move hier, den ich habe, aber ich weiß schon, dass ich Macht über ihn habe.
Ich habe mir noch zwei Zitate von ihm aus seinem Video rausgepflückt und ich will gucken, ob das für dich irgendwann auch ein Anlass wird, dich aufzuregen und Drama Queen zu werden oder ob das bei dir bleibt, die Souveränität, die du gerade hast, dass du sagst, ach, der arme Kerl, ich stehe drüber. Hier ist das nächste Zitat. Don John erklärt uns, was er unter Drama versteht.
Drama ist auch nichts anderes, als dass die Frau mit ihrer eigenen Geilheit nicht klarkommt, die steht so sehr auf dich.
Also Iris, Don John ist fest davon überzeugt, dass du halt auf ihn stehst, wenn du Drama machst.
Ich weiß,
was sagen wir dazu?
Ich weiß endlich, wie diese schlechten Pornodrehbücher geschrieben werden. Ich frage mich jedes Mal, wie kommt das zustande? Wie denkt man so, ne? Aber jetzt weiß ich, das sind so Leute wie Don John, die sowas dann aufschreiben. Und das Schlimme ist, ich höre an seiner Aussage heraus, dass er mit seiner Geilheit nicht klarkommt.
habe ich auch gedacht, als ich mir dieses Video angeschaut habe, dass er eigentlich ganz viel über sich spricht. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er eigentlich eine Drama Queen ist. Weil wenn du alles, jedes Detail, jedes Verhalten der anderen Person zu einer Sache machst, die auf dich fokussiert ist und dann auch noch, weil man halt geil ist auf dich, das ist ein Anzeichen für eine histrionische Persönlichkeit. Mhm. Dazu gehört auch sehr viel halt die Fixierung auf die eigene Attraktivität. Alles hat damit zu tun, dass man halt so geil ist, dass die anderen sich gar nicht... Das ist schon ein Drama-Queen-Verhalten. Mhm. Don John rät diesen Frauen nicht hinterher zu rennen, denn dann kommen sie automatisch wieder zu ihm zurück. Mhm. Und dann sagt er noch das hier über Frauen, die nicht zu dir zurückkommen.
Die paar wenigen, die da nicht zurückkommen, weil du ihnen nicht hinterher rennst, das sind eh kranke Frauen, auf die brauchst du dich gar nicht einlassen.
Don John, wer hat dich verletzt? Ich reiche dem meine Hand, Matthias. Ich würde mit dem drüber sprechen. Warum sieht der Menschen nur mit so Machtgefälle? Warum lässt er keine echten Begegnungen mehr zu? Das ist ja alles völliger Schwachsinn, was er da von sich gibt. Und dann denke ich mir schon, was ist da so passiert? Mit den Eltern, mit ersten Erfahrungen und so. Weil eben mal ganz ehrlich, auch die ganzen Typen, die sich diese Pickup-Artists angucken, das sind meistens super verletzte Persönlichkeiten, die irgendwas nicht geschissen kriegen und vielleicht sogar auch so ein bisschen an so einem Gesamtsystem in der Gesellschaft leiden. Das sind nicht immer super starke Typen und so. Das ist ganz oft super viel Unsicherheit.
Ich glaube, dass wir ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft haben, wenn wir Männlichkeit über Weiblichkeit und Weiblichkeit über Männlichkeit definieren. Ja. Also wirklich nur durch und vor allem durch die Begehrlichkeit der jeweiligen aufeinander. Ja. Du bist dann ein echter Mann, wenn die Frauen dir hinterherrennen. Oder du bist dann eine echte Frau, wenn die Männer durchdrehen, deinetwegen. Diese Definitionen.
Das ist so ein Bullshit.
Ja. Oh. Und sie kommen immer aus einer Angst. Einer Angst, keine Aufmerksamkeit zu bekommen oder aus der Angst, verletzt zu werden, weil man verletzt wurde. So, und damit sind wir bei der histrionischen Persönlichkeit als Drama Queen.
Werbung. Heute präsentieren wir euch was, womit ihr uns geinfluenzt habt.
Statt andersrum, das kommt ja öfter mal vor.
Wir kriegen von euch ja öfter mal Geschenke.
Jetzt auch bei der Tour und so, manche haben da was mitgebracht. Wir freuen uns darüber immer total. Und es war halt mal was dabei, dadurch haben wir die Marke überhaupt erst entdeckt. Koro.
Und wir haben die Marke dadurch lieben gelernt.
Auf Anhieb.
Jetzt zum Beispiel bei der Tour. Ich esse immer vor den Auftritten die Energy Balls, weil ich kann nicht richtig essen vorher.
Ja.
Und die sind perfekt. Und Matthias hat ein neues Produkt für sich lieben gelernt vor den Auftritten.
Bio Nut Butter Cups mit salziger Pistazienfüllung. Eigentlich, pass auf, das war nämlich so, das war dabei bei dieser Sendung, von der wir sprechen, wo Koro-Produkte mit drin waren. Und eigentlich eine Süßigkeit, nach der ich selber nie greifen würde. Ich habe andere Sachen, die ich vorziehe. Dann war das mal das Einzige, was für mich griffbereit da war, als ich Bock auf was Süßes hatte. Und ich habe es probiert. Nicht in der Erwartung, dass mich das umhauen würde. Hat's aber.
Und inzwischen sind wir jetzt auf so einem kleinen Koro-Trip und probieren eine ganze Menge aus.
Wir haben uns echt gefreut, als wir gehört haben, dass Koro Werbepartner jetzt von unserem Podcast sein will. Und ich habe dann erstmals wirklich auf der Homepage geguckt, was es noch eigentlich alles von denen gibt. Weil ich eben dachte, mein erster Eindruck war, die haben Energy Balls, so ein paar Proteinriegel, Müsliriegel, vielleicht noch sowas wie Studentenfutter und eben diese Nut Butter Cups. Also überschaubar, ne? Ich konnte nicht fassen, wie viele Produkte da im Sortiment sind.
1200 Produkte.
Die Seite heißt halt auch Koro Drogerie. Genauso fühlt es sich halt auch an. Also ein Riesensortiment in verschiedenen Kategorien.
Und in Österreich heißt sie koro-shop.at und in der Schweiz koro-shop.ch.
Gut.
Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und zwar mit dem Code
COUPLEOFF. Zusammengeschrieben und alles groß. COUPLEOF. So, jetzt erzähle ich aber noch von der anderen Sache, die mich überrascht hat, als ich auf der Seite war. Ja?
Und zwar, dass der Code gültig ist bis zum 31.12.2024.
Gut. Und ich war noch positiv überrascht davon, dass da so viele Großpackungen in dem Sortiment sind, von ganz vielen Produkten. Das ist halt super effizient, ne? Man spart Verpackungsmüll und es ist dadurch in den Preisen ziemlich fair.
Also für alle, die Koro noch nicht kennen, das lohnt sich mal, diese Marke anzuschauen. Ich finde sie super spannend.
Ja.
Den Code COUPLEOFF, worauf ihr 5% bekommt und alle weiteren Infos, findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das war Werbung. Kanntest du den Begriff, histrionische Persönlichkeit?
Ich hätte gesagt, wenn du mich jetzt im Quiz gefragt hättest, gibt es diesen Begriff, hätte ich gesagt, ja.
Mhm.
Ich hätte dir
ein typisches nicht Quiz, das kennen wir. Gibt es diesen Begriff? Ja klar, bei Wer wird Millionär? Die vier Möglichkeiten, ja, nein, vielleicht. Gab's mal, gibt's nicht mehr. Wird es geben, ist noch eine Möglichkeit.
Aber ich hätte dir jetzt nicht ganz genau erklären können, was die Merkmale davon sind. Ich hoffe, das machst du jetzt gleich. Und bringe den aber direkt mit Amber Heard in Verbindung. Und
ja.
Jetzt die Frage, passt das oder nicht?
Es passt alleine schon mal deshalb, weil Histrio aus dem Lateinischen kommt und Schauspieler bedeutet. Und sie ist ja auch eine. Und ich glaube sogar, der Begriff ist gefallen im Prozess von der Psychologin Shannon Curry. Die war da im Zeugenstand und hat das auch, also von Borderline und von histrionischer Persönlichkeit hat sie gesprochen.
Die ganzen Männer finden die ja gut, ne?
Echt jetzt? Ach so, die Psychologin. Ich habe gerade gedacht, Amber Heard. Mhm. Die kriegt ja richtig die Breitseite gerade.
Ja.
Ja, die finden die ganz gut. Shannon Curry.
Erzähl mal weiter, Matthias.
Also, eine Sache haben wir vorhin schon gesagt. Wenn man alles so auf eine Attraktivität, also auf, bin ich heiß? Findest du mich heiß? Wenn solche Sachen eine unverhältnismäßige Rolle spielen, Unverhältnismäßigkeit haben wir am Anfang auch schon gesagt, spielt eine ganz große Rolle bei der Drama Queen, wenn es eine histrionische Drama Queen ist. Es geht immer um Attraktivität und immer an völlig unangemessenen Stellen. Deswegen oft, das ist jetzt nicht eine offizielle wissenschaftliche Beobachtung, aber von Leuten, die aus der Praxis zu tun haben, die berichten in Videos, wenn ich die mir angeschaut habe zu dem Thema, die berichten davon, dass sich Menschen mit histrionischer Persönlichkeit oft sehr auffällig kleiden. Also Auffälligkeit, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und attraktiv gefunden werden oder sich einbilden, dass alle sagen, mein Gott, ist die geil. Das ist halt so. Das ist sehr zentral.
Ey, einmal würde ich schon gern so einen Tag haben.
Dich so fühlen?
Es wäre mega, wenn ich durch Berlin laufen würde und denken würde, okay, ihr findet mich alle geil. Das wäre auf jeden Fall ein Erlebnis für mich.
Ein Erlebnis ist das auch. Also ich glaube, du hast auch jetzt im Vorfeld zur Folge gesagt, also mit Drama Queens zusammen zu sein, eine ganz gute Sache ist, wenn man ansonsten ein langweiliges Leben hat, ne? Einen langweiligen Job und so.
Darüber habe ich total viel nachgedacht.
Ja.
Weil, guck mal, unsere Beziehung jetzt, ne?
Die ist vorbildlich und wenn alle so eine hätten, dann wäre die Welt gut.
Die haben eine Fin-Fin-Beziehung.
Oh Gott.
Aber guck mal, das ist doch echt so, wenn in deinem Leben relativ viel passiert, weil du jetzt verschiedene Projekte hast, weil Sachen so passieren, ne? Dann muss man ja schauen, wie man sich das so drumherum aufbaut. Und es gibt jetzt zum Beispiel Leute, die leben auf dem Land oder auch in der Stadt.
Ja, wollte ich gerade sagen, bitte hier keine Zielgruppen verprellen.
Ja, können auch in der Stadt leben. Man kann ja auch viel erleben, ohne was zu erleben.
Sehr guter Satz, ja.
Die brauchen das. Die brauchen so ein bisschen Pep nochmal so im Leben. Und dann ist so eine Drama-Beziehung vielleicht nicht schlecht.
Ja.
Damit man sich immer um den anderen kümmert und so. Aber jetzt zum Beispiel für mich wäre das eine Katastrophe. Also ich bin auch oft eine Drama-Queen, bin ich wirklich in manchen Momenten. Aber mir geht es jetzt wirklich darum, ob das so systematisch in der Beziehung drin ist, permanent.
Ja.
Boah, ich kann das nicht, mich macht das fertig, sowas.
Es gibt zum Beispiel einen Satz, der oft in Beziehungen gesagt wird. Und das ist, wenn du mich wirklich liebst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist zum Beispiel was ich dich noch nie habe sagen hören.
Ich dich auch nicht, ja.
Und wo ich auch sofort sagen würde, boah, nee, die Energie habe ich nicht. Liebesbeweise einfordern in der Beziehung, egal wie die Formulierung ist, da bin ich raus.
Nee, da bin ich raus. Das mache ich überhaupt nicht.
Genau so meine ich das, ja.
Du kannst auch eine Drama Queen manchmal sein, Matthias.
Wann war ich das letzte Mal in deinen Augen eine Drama Queen?
Du weißt natürlich, dass so eine Inszenierung scheiße ist. Du bist ja clever genug, um zu wissen, dass das nicht produktiv ist. Aber du bist dann eher so eine manipulative kleine Scheiße, dass du dann da sitzt und versuchst, durch kleine Sticheleien, so durch kleine Unzufriedenheiten, den anderen mit reinzuholen in deine Gefühlslage, damit es dann irgendwann mal hochkocht und man richtig ausrastet, damit du dann wirklich so impulsiv deine dramatischen Gefühle ausleben kannst.
Das kann ich nicht stehen lassen, ohne dir zu sagen, wie du es machst. Ein bisschen direkter. Letztens bin ich morgens noch so im Halbschlaf im Bett gelegen und dann machst du Scheiße.
Ja, Matthias, ganz ehrlich, ich hätte nicht Dubai Porter Potter googeln dürfen.
Ja.
Ich werde das nie wieder googeln und ich werde schon gar nicht auf Twitter die Sachen googeln, weil diese Videos, die ich gesehen habe, will ich nie wieder in meinem Leben sehen.
Ja, Iris, ich finde, du solltest generell nichts mehr auf Twitter googeln, genauso wie du mir keine TikToks mehr rüberfaxen solltest. Das muss ein Ende haben.
Ja, was sage ich denn auf Twitter, wenn ich was auf Twitter suche?
Suchen?
Ach so.
Okay. Ich finde es gut, dass du so eine große Medienkompetenz hast. Nein, aber also, was da für dich subjektiv an dem Morgen los war, völlig in Ordnung. Das ist dein Ding. Du hast da ein Erlebnis gehabt. Aber du hast halt, das waren keine kleinen Sticheleien oder so, sondern du hast mich von 0 auf 100, hast mein Herzschlag damit erhöht. Eine richtig heftige Cortisol- und Noradrenalin-Ausstoß-Geschichte in meinem Körper ausgelöst. So machst du das ganz gerne.
Ist dir eigentlich aufgefallen, was du gerade für eine Drama-Queen warst? Also, dass du das auch an dem Morgen warst? Ich habe mich über eine Sache erschreckt, die ich gesehen habe.
Aber auf eine Weise, dass ich dachte, jetzt ist die Invasion.
Ja.
Ich dachte es.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht mein Problem. Ich habe mich erschreckt über eine Sache.
Aha.
Und du gehst mich auch noch an, anstatt mich in den Arm zu nehmen und zu sagen, oh Mensch, mein Schatz, hast du gerade gesehen, wie anderen Menschen in den Mund gemacht worden ist? Das war richtig traumatisierend. Ich will das ja alles nicht. Ich finde es ja schlimm.
Das unterstellt dir doch auch niemand.
Oh Gott, so wie ich Sache. Das war wirklich, denkte sie. Okay. Ich mache das immer noch fertig, wenn ich daran denke. Ne? Also Leute, nicht das Googeln, da ging es darum, das habe ich neulich gesehen.
Iris.
Ey, da habe ich gesehen, dass angeblich soll das nicht nur in Dubai stattfinden, sondern überall auf der Welt, dass Influencer, besonders weibliche Influencerinnen, dass die gekauft werden, damit Männer denen in den Mund machen können. Groß.
So, kommen wir zurück zum Thema Drama Queens. Wir lassen das mal unkommentiert stehen, ne?
Mhm, ja.
Ein weiteres Merkmal von histrionischen Persönlichkeiten ist, dass sie Unwichtiges sehr, sehr wichtig machen. Und im Zuge dessen eigentlich wichtige Dinge total klein machen, total bagatellisieren. Wo du mich vorhin gefragt hast, ob das auf Amber Heard zutrifft. Sie bagatellisiert ja total ihre Gewalt gegen Johnny Depp, ne? Dass sie sagt, nee, ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn nur geohrfeigt.
Mhm.
Geh doch vor die Welt, geh doch vor die Jury, Johnny, und sag denen, ich bin ein Mann und ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Guck, wer dich ernst nimmt.
Mhm.
Also, das ist schon ein Merkmal dafür. Ne? Weil eine Drama Queen wichtig und im Mittelpunkt sein will, dass sie, wenn es Dinge gibt, die beim anderen wirklich wichtig sind und benannt werden müssen und eine Aufmerksamkeit verdienen, dass man die total abwatscht und sagt, ja, wer nimmt das denn ernst?
Ich frage mich gerade, ob diese Persönlichkeiten auch oft in hohe Positionen kommen und ich glaube eher nicht. Glaubst du ja?
Es hat, also histrionische Persönlichkeit hat viel Deckungsgleichheit mit Narzissmus. Da ist sehr viel Ähnliches, weil es so ich-bezogen ist und weil man so viel Aufmerksamkeit braucht. Und Narzissten kommen schon oft in hohe Positionen. Sehr oft.
Mhm.
Und histrionisch ist vielleicht eine harmlosere Variante von Narzissmus, weil es so viel spielerischer daherkommt und so viel unterhaltsamer auch oft. Also es gibt ja auch, ich möchte mal noch eine Sprachnachricht einspielen, es gibt Aspekte von Drama Queen sein, die so nebensächlich und alltäglich sind, dass man wirklich gut darüber lachen kann und miteinander auch drüber lachen kann. Das hier zum Beispiel.
Ja, man bezeichnet sich ja selbst nicht gerne als Drama Queen, aber ich glaube, mein Mann würde es gerne machen. Wir hatten unser relativ erstes Date und sind dann zusammen ganz romantisch Pommes und Currywurst essen gegangen. Und als mein damaliger ja noch Freund, ich habe ihn tatsächlich danach trotzdem geheiratet, von meiner Currywurst essen wollte, weil er sich selber keine bestellt hat, bin ich mal eben ganz kurz ausgerastet, denn es gibt Dinge, die teile ich nicht und das ist Pommes und Currywurst. Und das war so krass, dass ein kleiner Junge, der dabei gesessen hat in dem Restaurant, der war sehr erschrocken über mein Verhalten. Wahrscheinlich wusste er damals noch nicht, was Drama Queens sein können. Und ich bin ihm später in der Stadt nochmal über den Weg gelaufen und da hat der kleine Junge sehr ängstlich geguckt, einen großen Bogen um mich gemacht. Also ich kann Drama Queen sein, wenn es um Teilen von Pommes geht. Also ich halt.
Da endet die Nachricht. Aber das, man muss lachen. Es ist so unwichtig.
Es ist richtig geil, weil Futterneid, an alle, die jetzt Futterneid haben, ich finde das schwierig, Futterneid. Ich liebe es, Essen zu teilen. Mhm. Ich meine, ich akzeptiere das, wenn ihr das habt. Aber nur ein Gericht ist geil. Also ja. Wenn du alles teilst, ja. Das ist mega. Das ist ein richtiges, das ist klasse.
Das ist ein spezifischer Missstand.
Ich wünschte, ich hätte sowas. Ja. Dass man wirklich wisst, okay, jetzt kommen die Pommes, jetzt rastet sie aus. Das ist mega geil, auch wenn du dir so ein Image als Chef aufbauen willst, ne? Mhm. Dass du dir so eine Sache, wo man weiß, okay, teilt er nicht. Teilt sie nicht. Richtig gut.
Ja. Und das ist es, weil wir kamen ja daher, ob man damit in eine hohe Position kommt. Es ist oft viel zu lustig. Drama Queens. Oder wir haben es ja auch vorhin über Don John gesagt, dass er auch eine Drama Queen ist. Mhm. Man ist oft selber viel zu klein und kommt auch wirklich klein rüber und wird entlarvt. Drama Queens sind oft leicht entlarvbar. Im Gegensatz zu Narzissten, die oft ziemlich raffiniert sein können, darin, wie sie jemanden für sich begeistern und manipulieren und umwickeln und so. Und das, ich glaube, das hat jetzt tendenziell und statistisch allgemein gesprochen, hat das einfach mehr Potenzial für Macht.
Mhm.
Ja.
Oh, Matthias, mir fällt gerade ein, wann ich wirklich eine Drama Queen bin. Hm. Wenn du mir den Schlaf raubst.
Oh, stimmt.
Dann habe ich wirklich, ich fange dann an zu heulen.
Ja.
Wenn ich ein paar Tage nicht geschlafen habe, dann bin ich komplett am Ende. Ich finde das ganz schlimm.
Das war sogar ganz früh in den ersten Wochen unserer Beziehung. Da gab es irgendwann mal diese eine Nacht.
Bist du mir auf den Sack gegangen?
Und ich habe eine Seite von dir zum Glück sehr früh gesehen und mich sehr früh darauf einstellen können, dass du die auch hast. Ja. Ich habe dich nicht wieder erkannt. Das war schon echt drüber. Ja.
Ja.
Habe ich gedacht, interessant. Die hat schon auch mehrere Gesichter, die Kleine.
Ja.
Ja, gehen wir gar nicht so weiter ins Detail an der Stelle,
nee,
oder?
Nee. Ja, du hast auch noch das Drama-Dreieck.
Ja, darüber wollte ich auch noch reden. Ja. Wir haben das Ganze ja eingeleitet, im Intro schon, damit das Drama gerade überall ist und ständig gibt es. Es ist eine Dreiecksbeziehung, deswegen Drama-Dreieck. Es gibt die Täter, die Opfer und die Retter. Das ist das Beziehungsdreieck, also deswegen Drama-Dreieck. Am Beispiel von Finn Kliemann. In der Diskussion, wie sie gerade stattfindet, man kann das verschieden darstellen. Und dieses Dreieck ist auch immer verbunden mit Pfeilen, die in beide Richtungen gehen. Das heißt, die Rollen können durchswitchen. Ja? Ich nehme mal das, was ich jetzt gerade am naheliegendsten finde, wie man es beschreiben könnte. Jan Böhmermann wird von vielen als der Täter gerade empfunden, dass er sich das Opfer Finn Kliemann nimmt.
Mhm.
Und ihn entlarvt und beschuldigt und drauf eindrischt und sagen, guck mal, und ne, das ist, deswegen ist er Verfolger, wird es auch genannt. Also jemand, der selbstgerecht, wir fangen beim Täter an, beim Verfolger an, der ist selbstgerecht und findet beim anderen den Fehler und ist dann halt auch gnadenlos. Das macht ihn zum Täter, dass er halt entlarven und ausstellen will. Das Opfer ist eigentlich auf der guten Seite. Und fragt sich halt immer, warum immer auf mich? Ich will doch das Gute, warum trifft's mich? Ist doch gar nicht gerecht. Und der Retter, das sind halt jetzt alle die zu Finn Kliemann halten und sagen, das hat er nicht verdient. Und die dann sofort wissen, was richtig ist. Sofort entschieden haben, wer geschützt werden muss. Okay?
Mhm.
Also bei diesen öffentlichen Dramen ist immer Angst im Kern. Alle Seiten haben Angst, dass sie es falsch machen. Und dass das auffliegen könnte. Und was dabei gemacht wird, ist dann beschuldigen, anklagen einerseits, verteidigen andererseits und Recht haben wollen. Das sind so die drei Sachen, die da stattfinden. Und dann kann es durchswitchen. Dann kann man natürlich auch, wenn man sich überzeugen lässt von der Recherche, vom ZDF-Magazin Royal, dass man sagt, nein, Finn Kliemann ist der Täter. Und die Opfer sind diejenigen, die seinen Manipulationen zum Opfer fallen und sich oder halt diejenigen, die seine defekten Masken dann annehmen, ne?
Mhm.
die werden ausgenutzt. Und die Menschen in Bangladesch, die sind jetzt das Opfer. Genau. Und dann bin ich jetzt der Retter und schmeiß mich dazwischen und kritisiere das und weiß genau sofort, was richtig ist. Jetzt haben wir das nur an diesem einen Beispiel, das lässt sich ja auf alles gerade übertragen. Genauso auf Amber Heard und Johnny Depp.
Mhm.
Und politisch immer wieder. Und es gibt eben eine, also wenn man das einmal so beschrieben hat und sich dann auch die Ruhe nimmt, das mal zu analysieren und nicht schon beim Beschreiben hin und her zu switchen, sondern einmal so die Rollen festzulegen, dann gibt es eine Möglichkeit, daraus auszusteigen und alle drei Rollen anders zu formulieren und das, was sie wollen, auch anders hinzukriegen, dann wird es konstruktiv. Das Dramadreieck ist angstgetrieben und macht alles kaputt, macht alles noch schlimmer. Und wenn man es jetzt umdreht und es gelingt, dass man aus diesen jeweiligen Rollen aussteigt und sie nicht einfach nur durchtauscht, wie nennen wir das Dreieck dann?
So ein Lösungsdreieck.
Ja. Weil man dann, genau, weil man das Drama damit dann auflöst. Das Lösungsdreieck, das ist konstruktiv und das, davon profitieren wir alle.
Das ist voll schlau. Aber was heißt auflösen? Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in der Täterrolle und begebe mich aus dieser Rolle raus. Heißt es, ich nehme eine andere Rolle an?
Ja. Und üblicherweise, wenn du nicht weißt, wie du aussteigst, dann nimmst du nur eine Rolle an, zum Beispiel, dass du, wie wir es jetzt bei Finn und Böhmermann vorhin hatten, dann wirst du plötzlich zum Opfer. Du warst vorher der Täter. Bei Shitstorms ist es ganz oft so. Diejenigen, die als erstes laut schreien, sind diejenigen, die dann selber auch ordentlich Scheiße abbekommen vom gegnerischen Lager. Mhm. Die sagen, was hast du denn eigentlich? Du drehst ja völlig frei. Mhm. Was sind denn das für Worte jetzt?
Mhm.
So. Und das ist kein Ausstieg. Dann ist es nur ein Rollenwechsel innerhalb des Dramadreiecks. Okay, gehen wir strukturiert dran. Anhand eines Beispiels, wie man aussteigt und damit auch wirklich das nicht nur die Rolle wechselt, sondern das Dramadreieck verlässt. Welche nehmen wir zuerst?
Ich will die Opferrolle.
Okay, ich will es gerade so ein bisschen strukturiert, weil wenn wir hier nur die Audiospur haben und es nichts aufzeichnen können, dann muss das, dann müssen wir Step by Step. Okay, die Opferrolle. Als Opfer ist dein Ding, dass du sagst, immer gegen mich, ich bin hilflos, was soll ich nur tun?
Mhm.
Ich kann ja gar nichts tun. Aus dem Opfer wird beim positiven Ausstieg der Überlebende oder die Überlebende. Du stellst dir nämlich nicht mehr die Frage, warum immer ich, sondern du stellst dir die Frage, was ist eigentlich meine Agenda? Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Und wenn ich, weil ich das Opfer gerade noch bin, wenn ich weiß, ich komm da nicht aus eigener Kraft hin, dann stellst du dir halt die Frage, wem geht's noch so? Mit wem kann ich mich zusammentun? Wie können wir zusammen überleben? Was brauche ich dafür? Das ist der Ausweg fürs Opfer.
Mhm.
Täter, Verfolger, ja, bei dem ist der Modus die ganze Zeit, ich habe Recht und ich muss bei den anderen die Schande finden und benennen und beschuldigen und verfolgen. Deswegen bin ich der Verfolger. Ich muss das entlarven. Aus dem Täter wird in der Auflösung der Challenger, der Herausforderer. Das ist konstruktiv. Das heißt, was ich vorher als Schande bezeichnet habe, die ich entlarven und anprangern muss, wird ein Benennen eines Problems direkt mit der Frage drin, und wie wollen wir das alle lösen? Gibt es dafür eine Lösung? Gibt es einen Weg, wie man das besser machen kann? Das wäre der Ausstieg für den Täter. Und zuletzt der Retter. Und ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn diese drei Rollen beschrieben werden? Also ich sag mal noch, was der Retter als Modus so hat. Der sagt immer, da wo das Opfer ist, muss ich hin und verteidigen. Ich muss beschützen. Ich sehe, wenn Menschen hilflos sind, und dann muss ich denen meine Energie geben, dass die nicht weiter hier die Scheiße abbekommen. Mit welcher dieser drei Rollen würdest du, und würden, nehme ich mal an, die meisten sich erstmal intuitiv am meisten identifizieren?
Mit der Retterrolle?
Ja, ich glaube wirklich, dass die meisten sofort sagen, na dann bin ich, wenn ich schon eine der drei Sachen sein muss, dann am ehesten doch der Retter. Das ist am wenigsten ehrrührig. Und hast du eine Idee, was du machen würdest, wie du da rauskommst aus sowas? Aus dem Retter wird bei der Auflösung der Mentor. Du weißt dann nicht mehr schon die fertige Lösung, wie du am besten helfen kannst.
Das erklärt aber Twitter aktuell.
Wieso?
Weil es sehr viele Mentoren auf einmal sind, gerade auf Twitter. Jeder hält sich für einen Mentor und sagt dem anderen, so musst du es im Leben angehen.
Das ist der Retter, wenn er sagt, so musst du es angehen. Das ist dann nicht der Mentor.
Okay, was würde der Mentor sagen?
Der Mentor hört erstmal zu und stellt Fragen. In dem Moment, wo er schon alles weiß und seinen Rat einfach nur weitergeben will, ist er kein richtiger Mentor mehr. Sondern dann ist auch die Gefahr für so ein Helfersyndrom, dass man sich komplett verausgabt und gar nicht mehr auf sich selber schaut. Hilfloser Helfer wird, da ist übrigens dann auch, also wenn man, ne, wenn wir weiter beim Helfer bleiben, beim Retter, dann ist da die Gefahr, zum Opfer zu werden. weil man helfen will, ohne helfen zu können. Und dann wirst du so hilflos, dass du plötzlich opfermäßig redest. Ich kann ja gar nichts tun. Warum bin ich so hilflos? Ja, aber genau, Mentor, Ausstieg, zuhören, fragen.
Aber wenn wir jetzt bei diesem Finn Kliman-Beispiel bleiben, was du gerade gesagt hast, dann wäre das auch voll wichtig zu wissen, wann man überhaupt in so einem Drama-Dreieck mit drin ist und wann nicht, oder?
Also wir wären in dem Moment drin, auch jetzt hier zum Beispiel in der Folge, wenn wir ein Urteil darüber fällen würden und auch anheizen würden, dass wir jetzt gerade alle gegen ihn sind. Wenn wir sagen würden, was für ein Arschloch und so. Dann wären wir mit drin im Drama-Dreieck. Dann wären wir im Zentrum unserer Motivation, wäre gerade Angst, dass wir das Falsche sagen, dass wir nicht richtig urteilen. Und wir wären am ehesten halt Täter jetzt, ja, dass wir selbstgerecht, wir wissen alles besser, wir machen es richtig und wir verurteilen und verfolgen das Opfer oder den in unseren Augen Täter, Finn Kliman. Das wäre dann so.
Okay, verstehe.
Und so machen wir es nicht. Also so möchte ich es zumindest nicht machen. Auch die nächste Folge, wenn wir über Gurus reden, dass wir das nicht von vornherein verurteilen, sondern...
Oh, ich verurteile das gerade sehr. Das ist echt mein Problem.
Aber Moment, du kannst ja dir bewusst sein, dass du ein Urteil in dir trägst und trotzdem sagen, gut, ich will aber viel mehr verstehen, ich will Fragen stellen. Das ist dann was anderes. Dann willst du halt Nuancen, du willst es differenziert haben. Ich glaube, das ist so das Problem. Im Drama-Dreieck ist alles sehr undifferenziert. Es ist für dich subjektiv ist immer alles total klar.
Stimmt.
Und da ist es problematisch. Da ist es dramatisch. Und dann sind alle drei Rollen Drama Queens.
Hey, das ist ja hier eine richtige Couple-Off-Vorlesung gerade, ne?
Mal wieder. Man muss ja was. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, ja.
Es hat jetzt keiner mitgeschrieben. Hat dann auch keiner richtig zugehört. Deswegen.
Dann kriegen die Stress mit mir. Dann raste ich wirklich aus, du.
Hast du was für die Shownotes? Pack das mal rein.
Ja, dieses Drama-Dreieck geht 1968 auf Stephen Karpman zurück. Aber du hast recht, da machen wir einen Link und Literaturempfehlung in die Shownotes und gehen zu was anderem über. Hast du noch was?
Ey, ich habe mir Gedanken gemacht wegen Hysterie.
Ja.
Wir haben noch mal Vibratoren betreut.
Aber histrionisch ist was anderes als Hysterie, ne? Hysterisch. Das sind zwei Sachen.
Dann erklär mal.
Ey, dann
mach du erst und dann komme ich auf die andere.
Naja, also Histrio kommt aus dem Lateinischen und heißt Schauspieler. Hysterie kommt aus dem Griechischen und ist die Gebärmutter.
Genau, und auf die will ich jetzt sprechen kommen.
Achso, du willst, okay.
Die meisten kennen ja die Geschichte, dass der Vibrator wegen der Hysterie entstanden ist. Mhm. Also, dass man Frauen, die Schmerzen mit der Gebärmutter hatten oder generell halt Unterleibsschmerzen hatten und die ohnmächtig geworden sind, denen hat man gesagt, die sind ganz schön hysterisch.
Mhm.
Und dann hat man den Vibrator dafür eingesetzt. Die Geschichte ist aber total interessant aus mehreren Aspekten. Erstens, die Frauen sind ja damals umgekippt, nicht weil die schlechte Laune hatten oder hysterisch waren, sondern weil diese Sanduhrfigur früher so eng geschnürt war. Die waren ja so am Bauch so ganz eng zusammengeschnürt mit diesen, wie nennt man die?
Korsett.
Genau. Ja. Und deswegen sind die umgekippt.
Ja.
Und dann hat man ja früher, das finde ich auch ein bisschen komisch, man hatte das ja als Therapieform, dass man die Klitoris massieren soll, wenn die Frau hysterisch wird. Und da frage ich mich, war das jetzt so, dass die Ärzte dann die Frauen da unten massiert haben, damit die sich entspannen?
Jo, das gab's. Also so wurde der Vibrator auch erfunden, ne?
Ja, eigentlich wurde der ja für Muskelentspannung erfunden.
Ach, ich dachte direkt dafür.
Nee, das war erstmal so, dass die Muskeln entspannt werden sollen. Das war irgendwie, das Ding wurde irgendwie der Hammer oder so genannt.
ja, die Erinnerung kommt wieder.
Und das war von Joseph Mortimer Granville, 1883, also viktorianisches Zeitalter. Und jeder, der irgendwie was mit Kunstgeschichte am Hut hat, weiß, was das für eine Zeit war.
Mhm.
Das war so eine richtig hochgeschlossene, prüde Zeit. Und da finde ich das so krass, dass die Männer die Frauen da unten massiert haben und die zum Orgasmus gebracht haben. Angeblich, weil sie vorher ohnmächtig geworden sind, dass das dann sie entspannt. Und dann haben die Mediziner haben dieses Gerät dann gesehen, haben gesagt, boah, das ist ja der Wahnsinn, weil sie genau gecheckt haben, dass das dann die Klitoris stimulieren wird.
Hm.
Und dann haben die das dafür eingesetzt.
Irre.
Und ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was das eigentlich für eine Zeit war Und dann bist du zum Arzt gegangen und dann hat der dich zum Orgasmus gebracht.
Ja, der hat wahrscheinlich mit Überweisungsschein stand drauf. Geht zum Drama Queen, Doktor, bitte.
Verrückt.
Ja. Letztes Mal haben wir über Semmelweis noch gesprochen und das ging ja noch viel länger, ne? Das war ja nicht nur so im 19. Jahrhundert, dass die in der Medizin noch Vorstellungen hatten. Das habe ich vergessen
zu. Bis 2020.
Es geht immer noch. Nee, die haben sich vorgestellt, dass dieses Kindbettfieber, von dem letztes Mal die Rede war, dass das davon ausgelöst ist, dass die Milch aus der Brust in den Kopf steigt. Solche Ideen hatten die.
Immer sind die Frauen schuld.
Ja, ne?
Das ist voll.
Kann man generell auch über unsere Folge, auch nochmal hier rückblickend auf Don John und so, dass es auch Drama Queen heißt und es keine Drama Kings gibt. Weißt du noch, wir haben auch, als wir hier überlegt haben, dass wir über dieses Thema reden, haben wir kurz über Schröder und hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Mhm.
Eigentlich voll der Drama-Queen-Satz, aber weil er eine tiefere Stimme hat, kommt das Ganze gelassener rüber.
Da ist auch ein bisschen was dran. Es kommt auf die Stimmlage, es kommt generell auf die gesamte Erscheinung an. Ich würde nicht geschlechterspezifisch da bleiben,
ja.
Aber es ist schon so. Ich hatte nicht so das Problem im Job, dass ich als Drama-Queen bezeichnet wurde.
Mhm.
Aber viele Kolleginnen von mir. Es waren auch ein paar Jungs dabei, die sich nicht richtig durchsetzen konnten.
Ja.
Und dann hat man denen das auch nachgesagt.
Ich glaube, es ist eine Frage der Energie. Du kannst die krasseste Drama Queen eigentlich sein, aber wenn du deine Energie dabei ein bisschen ruhig hinkriegst, dann wird das nicht das Erste sein, das man dir vorwirft.
Ich finde es halt so schlimm in der Medizin. Also da wurde es mir sehr oft, sehr, sehr oft unterstellt. Das will ich euch auch mal erzählen. Ist richtig krass. Ich habe doch in irgendeiner Folge habe ich doch von meiner Herzgeschichte erzählt.
Mhm.
Und ich habe darauf so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die auch was mit dem Herz haben oder irgendwas anderes haben am Körper. Und die dann daraufhin nach der Folge nochmal zu ärztlichen Untersuchungen gegangen sind und jetzt teilweise OPs haben.
Krass.
Es wird viel zu vielen Leuten da draußen erzählt, vor allen Dingen jungen Frauen. Wenn du eine schlanke junge Frau bist, dann kommt immer, zum Beispiel, ich habe ja Kreislaufprobleme, dann heißt sofort, sie sind eine schlanke junge Frau. Erstens, ich bin nie mehr jung. Zweitens,
ich bin nicht mehr schlank.
Ich bin ja auch nicht mehr so schlank. Ja. Ja, doch.
Doch.
Das hat mich immer aufgeregt, weil ich das ja auch wusste. Und dann hieß es immer, und das allererste, was ich immer gesagt bekomme, also sie haben wahrscheinlich eine Panikattacke.
Hm.
Und dann wusste ich immer, nee, Junge, ich habe keine Panikattacke.
Das ist die 21. Jahrhundert-Version von, sie sind eigentlich hysterisch, ja. Sie sind eine Drama-Queen.
Ich massiere sie mal, junge Frau.
Oh Gott. Oder halt, so es gibt ein bisschen Bondage und Froschgift und
ja,
so.
Genau. Ja,
das ist auch eine Version davon.
Nein, aber der hat ja nichts, also da will ich auch nochmal einen Schutz nehmen, der Bondage-Mann. Der hat ja dann nichts gemacht, der hat mich ja nur respektvoll gefragt.
Und ein Nein akzeptiert.
Ja, das ist halt Berlin, Leute.
Er hat halt dann immer was Neues angeboten, wo er wieder ein Nein akzeptieren musste.
Ja, das stimmt. Weißt du, woran ich mich auch noch erinnert habe? Das war doch 2017, 2018.
Was denn? Ich weiß noch nicht, wovon du mir... Ja, stimmt, Iris, deine Erinnerung.
Nein, pass auf. Wir haben doch mal Werbung für Vibratoren gemacht und so. So Schmuddelprodukte.
Hm?
Die aber gar nicht so schmuddelig waren. Wir haben daraus eine schöne Kampagne gemacht, die nicht schmuddelig war.
Hm?
Aber im Vorfeld habe ich mich mit einem älteren Herrn getroffen.
Hm?
Der war schon über 70. Der war halt noch alte Schule, ne?
Ja.
Also, der hat halt, der ist mit Beate Uhse groß geworden.
Mit ihr zusammen.
Der hat die Strategie
die Schulbank sogar mit, gedrückt.
Der hat sogar die Strategie mit aufgebaut. Ich habe die auch noch irgendwo.
Ja?
Ja, ja, die Beate Uhse Strategie habe ich irgendwo. Das ist so ein richtiges Pamphlet. Muss ich
wow.
mal gucken.
Ja.
Ey, das war richtig, da waren wir zusammen in einem Café mittags in Berlin. Und der hat da Wörter in den Mund genommen, ne? Das mache ich nicht. Also, da war ich diejenige aus dem viktorianischen Zeitalter. Also, das war richtig krass. Der hat dann auch so, der war wie so ein Arzt, der mal die Frau da unten massiert und irgendwie klar macht, die Frauen sind so ein bisschen hysterischer, die müssen mal wieder mehr entspannt werden und dann kann man jetzt so ein Ding denen in die Hand drücken, damit die sich dann mal wieder mehr entspannen.
Immerhin dürfen sie es selber machen. Dass er das nicht dann erledigen muss. Ja, nee, aber das musst du schon. Kannst du das noch so ein bisschen in Erinnerung rufen, wie der gesprochen hat? Weil das will ich ja, das will ich auch hören. Das hast du mir so nie erzählt. Was hat er gesagt für Sachen?
Er hat zum Beispiel, ich kann gar nicht so reden.
Oh nein, ich krieg das gar nicht über meine feinen Lippen. Ich kann höchstens davon sprechen, wie andere anderen in den Mund machen.
Ja, aber ich sag in den Mund machen. Ich sag, Matthias, ich sag auch Mumu.
Ja, okay.
Und andere Menschen gucken mich an und sagen, Iris, seriously, Mumu? Ich kann auch mal Vagina sagen, aber mehr kriege ich auch nicht hin.
Der hat's aber hinbekommen.
Er hat zum Beispiel, ja? er hat zum Beispiel Fötzchen gesagt.
Boah, das ist übel.
Und das finde ich so schlimm.
Das
und
ist auch wirklich schlimm.
Ich weiß, es gibt auch Leute, oh Gott, ich überschlag mich hier in meiner Stimme, weil ich schwitze, mir ist es so unangenehm.
Das ist übrigens ein Wort, das ich aus dem echten Leben gar nicht kenne. Ich kenne das aus einem Theaterstück. Es gibt eine Othello-Adaption, die genauso, die ist so übersetzt, wird die ganze Zeit richtig unflätig dahergeredet. Aber im echten Leben habe ich noch nie jemanden gesehen, der dieses Wort benutzt. Da hast du mir was voraus. Ja.
Ja, der hat auch von seinem prächtigen Schwanz gesprochen.
Prächtigen Schwanz ist ja. Super wieder irgendwie.
Aber man kann das doch umschreiben.
Was wäre deine beste Umschreibung für den prächtigen Schwanz des 70-Jährigen? Wie würdest du es sagen? Das ist ein ordentlicher Bengel.
Nein, ein gut gebautes Stück.
Ja, da ist null Erregungspotenzial, in keine Richtung.
Ja. Einfach so sehr.
Das kann man fast in ein Kinderbuch schreiben, sowas.
Ja.
Fast.
Der hat auch Muschi gesagt.
Ja, gut. Wir haben schon eine Folge. Iris, wir haben schon eine Folge mit Meldemuschis angefangen.
Ich weiß, aber das ist irgendwie. Ich bin wirklich da so ein bisschen. Ich habe mich da am Stuhl festgehalten.
An dem, auf dem du saßest.
Ja.
Ich will nur sicher gehen.
Das war unangenehm.
Mhm.
Aber ich weiß jetzt für ganz viele, ey Leute, ich bin in Berlin, ne? Das ist so schlimm. So viele aus Berlin hören uns auch zu. Die werden sich jetzt auch gerade denken, sag mal, Iris.
Was hat die für ein Problem? Wie lange lebt die schon hier?
22. Können wir mal bitte über...
Komm mal auf dein Pfötzchen klar.
Ich bin nicht verklemmt.
Das ist gut, dass du es nochmal sagst.
Der hat noch schlimmere Wörter gesagt.
Was war das schlimmste Wort, Iris?
Das sage ich nicht in dieser Folge. Damit man uns abonniert.
In irgendeiner zukünftigen Folge kommt es dann.
Mhm.
Das ist smart. Dann lass uns genau das Stichwort aufnehmen, das du gerade gegeben hast. Abonnieren. Lass uns mal hier unsere ganzen Follow-Aufrufe und sowas am Schluss kommt als Drama Queens.
Ja, das ist voll gut.
Richtig vom Leder ziehen.
Okay. Wisst ihr eigentlich, wie sich das anfühlt, wenn man jede Folge euch darauf hinweisen muss, dass man bewertet werden muss?
Oh mein Gott, du bist ja richtig, du flänzt ja.
Ja, natürlich kann ich auf Knopfdruck holen. Was denkst du? Ich bin seit Jahren mit dir zusammen, so krieg ich dich immer rum.
Ich muss dringend mit Don John reden.
Ja.
Ich bin verblüfft davon gerade.
Ja?
Ja.
Dass du direkt heulen kannst?
Mhm.
Du kannst auch direkt heulen.
Nicht jetzt hier doch, ich gebe mir jetzt für diese... Wisst ihr eigentlich, wie wir uns den Arsch aufreißen für euch? In jeder Folge uns Mühe geben?
Wenn ihr uns wirklich lieben würdet...
Dann würdet ihr uns in jeder einzelnen Folge 5 Sterne geben und ihr würdet euch noch ein paar Fake-Accounts zusätzlich anlegen und uns da auch 5 Sterne geben, damit die Zahlen hochgehen. Ihr würdet uns abonnieren auf allen Kanälen, ihr würdet jede einzelne Folge allen Leuten schicken, die ihr kennt.
Ihr würdet uns in euren Stories teilen.
Und zwar nicht nur einmal. Ihr würdet uns überfluten. Richtig überfluten. Aber nein, ihr seid ja undankbare Dreckstücke.
Ey, Matthias, wir werden voll sauer sein.
Meinst du?
Ja klar, die werden sagen, ey, was soll das denn jetzt?
Aber das gehört doch dazu, wenn man Drama Queen ist, dass man auch beleidigt.
Aber ist eine gute Drama Queen nicht eigentlich so ein bisschen mitreißend?
Bitch, please.
Ja, ne, dass man so ein bisschen noch einlädt. Ich finde, das sind schlechte Drama Queens, die einfach nur Vorwürfe
machen. Ja, ja, stimmt.
Also wenn du mich wirklich nackt sehen möchtest.
Versprich nichts, was du nicht halten kannst.
Ja, das stimmt, das werde ich auch nicht tun. Also, wenn du noch eine neue Folge hören möchtest.
Nee, das kommt so oder so.
Das kannst du so nicht sagen. Ist jetzt mal ganz ehrlich.
Wenn wir die erpressen?
Nee, wenn wir abkacken, ne?
Ja, dann hören wir auf.
Dann hören wir auf. Und es kann wirklich sein. Es kann wirklich sein, dass im Sommer Schluss ist.
Boah, der war ziemlich gut, Iris. Richtig gute Erpressung. So glaubwürdig. Nicht mehr aufgespielte Drama Queen gerade.
Ja, aber mal ganz ehrlich, fühlt sich das für dich nicht auch richtig schmutzig heute an? Durch Finn Kliman?
Aber gutes Stichwort. Falls ihr was zum Thema Gurus zu sagen habt, schickt uns dazu Fragen, Beiträge, Nachrichten, Geschichten für die nächste Folge.
Genau, wir erklären nochmal, was Gurus bedeuten.
Haben wir am Anfang erklärt.
Ja genau, deswegen erklären wir gar nichts mehr.
Müsst ihr die Folge nochmal hören, das gibt uns auch wieder also bessere Zahlen.
Nochmal hören, ne?
Bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.